das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesen Tagesthemen. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Das Jahr ist schon weit fortgeschritten, sogar die Sommerpause ist schon wieder vorbei. Doch erst jetzt steht der Bundeshaushalt 2025. Außergewöhnlich spät, wie dieser Kalender, der in meinem Büro hängt, zeigt. Aber immerhin. Denn schließlich war die alte Bundesregierung der Ampelkoalition ja genau daran zerbrochen, am Streit ums Geld und dem Haushalt 2025. Doch in der jetzigen Koalition waren die Ausgaben nun offenbar kein so großes Streitthema mehr, was nicht nur daran gelegen haben dürfte, dass der Großteil des Jahres ja ohnehin schon rum ist, sondern auch an den neuen Verschuldungsmöglichkeiten an der Schuldenbremse vorbei. Und wohl auch an der Aussicht, dass die kommenden Jahre noch viel größere finanzielle Herausforderungen mit sich bringen und noch größere Löcher im Haushalt. Nicole Konert.
Arbeitsministerin Baas und Finanzminister Klingbeil auf der Suche nach Geld. Genauer eigentlich auf der Suche nach Schwarzarbeitern wie hier in Duisburg. Jeder Lkw-Fahrer wird hier vom Zoll kontrolliert, ob er auch wirklich angemeldet ist und Steuern zahlt oder Bürgergeld bezieht und womöglich schwarz arbeitet. Solche Kontrollen könnten der Haushaltskasse des Bundes helfen.
Wenn hier Dinge auffallen, dass jemand Leistungen, zum Beispiel der Grundsicherung, bezieht, die zu Unrecht bezieht, weil er ja eigentlich arbeitet, da kann ich natürlich sparen, das ist das eine. Aber ich sage immer, ich bin vorsichtig mit Zahlen, denn sparen kann ich nur, wenn ich die Menschen wieder von der Grundsicherung in den Arbeitsmarkt bekomme. Und ich mache mal eine Faustformel, ist, wenn ich 100.000 Menschen in den Arbeitsmarkt bekomme, in Vollzeit, dann macht das 1 bis 2 Milliarden, vielleicht sogar mehr aus.
Eine Aktion mit Symbolcharakter, denn viel mehr Geld spülen die Kontrollen erstmal nicht in den Haushalt. Dabei ist es dringend nötig. Erst gestern mussten alle Ministerinnen und Minister noch in der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses Rede und Antwort stehen für den Haushalt 2025, ihre geplanten Ausgaben erklären. Bei so manchem kamen Erinnerungen hoch.
Vielleicht fühlt sich das so ein bisschen an wie die Abiturprüfung, wo dann zum Schluss alle Dinge nochmal auf den Tisch kommen. Man kann alles gefragt werden.
Durchgefallen ist gestern keiner. Am Ende konnte jeder seinen Etat erklären.
Sie sehen doch, ich lächle. War alles gut?
Nein, gute Beratung, sehr sachlich alles, sehr zielorientiert.
Er kann auch lächeln. Sein Budget wächst auf mehr als 62 Milliarden Euro. Der Verteidigungsetat ist damit der zweitgrößte im Haushalt. Zusätzliches Geld bekommt die Bundeswehr noch aus einem Sondervermögen. Der Haushalt 2025 noch eine leichte Aufgabe. Darum hört man am Morgen vor allem viel Eigenlob von den Haushaltspolitikern der Koalition. Es sei ein
Haushalt der Superlative, was die Volumina angeht.
Ist es wirklich ein Gamechanger, weil er Antworten auf die beiden großen Herausforderungen gibt. Einmal die wirtschaftliche Lage und zum anderen die geopolitischen Herausforderungen.
140 Milliarden Euro Schulden macht die Koalition dieses Jahr mit dem Haushalt und Extrakrediten für Infrastruktur und Verteidigung. Zu viel für die Opposition.
Der Grundsatz, whatever it takes, der gilt halt für Verteidigung und für andere Dinge nicht.
Durch eine Grundgesetzänderung kann die Regierung prinzipiell für Verteidigung unbegrenzt viel Geld ausgeben. Für andere Etats gilt das nicht. Die AfD stört.
Thema Haushaltsklarheit, Haushaltswahrheit, dass durch den Kernhaushalt und die diversen Sondervermögen teilweise gar nicht klar ist, wie viel Geld wird jetzt insgesamt ausgegeben.
Die wirklich unbequeme Debatte für Finanzminister Klingbeil kommt noch. Er muss eine Lücke von mehr als 30 Milliarden Euro im Haushalt 2027 schließen. Aber wie?
Der Wille, dass wir die Lücke von 30 Milliarden schließen, der ist da. Das hat man im Koalitionsausschuss gemerkt. Wir wissen, das ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir tragen. Und jetzt werden wir gucken, dass wir über wirtschaftliches Wachstum, über den Abbau von Subventionen, über Strukturreformen und über die ein oder andere Idee, die noch im Raum steht, dafür sorgen, dass diese Lücke am Ende geschlossen ist.
Der Wille ist da und die Verteilungskämpfe haben schon längst begonnen.
Und dazu begrüße ich jetzt in Berlin Sebastian Schäfer, den haushaltspolitischen Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Guten Abend, Herr Schäfer.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Dass der Haushaltsausschuss, in dem Sie auch sitzen, in der Bereinigungssitzung geradezu in Rekordzeit von gerade mal 11 Stunden diesen Haushalt durchgewinkt hat, ist es nicht ein gutes Zeichen? Das zeigt, die Politik kann bei so wichtigen Entscheidungen auch liefern?
Wir haben vor 12 Monaten im September des vergangenen Jahres angefangen, diesen Haushalt zu beraten. Der Haushalt wird jetzt nur 3 Monate in Kraft sein. Das war eine Pflichtübung, die stattfinden musste und die hat jetzt stattgefunden.
Eine Pflichtübung, bei der aber auch eingespart wurde. Denn ursprünglich hat die Regierung ja mal mit fast 500 Millionen mehr geplant und Kürzungen von 460 Millionen Euro. Ist ja erstmal kein schlechtes Signal, oder?
Ja, das waren technische Kürzungen, die da vorgenommen wurden. Allerdings bleibt die geplante Schuldenaufnahme genauso, wie sie im Regierungsentwurf vorgesehen war. Ich will daran erinnern, das sind insgesamt über 140 Milliarden Euro.
Also Sie klingen nicht gerade begeistert, wenn ich das da rauslese. Was ist denn Ihr Problem mit dem aktuellen Haushalt?
Die Koalition hat mit dem Sondervermögen, mit der Grundgesetzänderung für die Sicherheit, die wir gemeinsam auch mit meiner Fraktion Union, SPD und Bündnis 90 Die Grünen im März vorgenommen haben, riesige Chancen bekommen, in die Zukunft unseres Landes zu investieren. Nur leider bleiben diese Chancen ungenutzt. Es finden viel zu wenig zusätzliche Investitionen ihren Weg in den Haushaltsplan. Jeder, der im Land unterwegs ist, sieht, wie dringend die Investitionen in Schienen, in Straßen, in Schulgebäude, in Universitäten sind. Das muss passieren und da passiert leider viel zu wenig.
Aber genau diese Schulden wurden doch aufgenommen, um zum Beispiel in Infrastruktur, in Schienen und solche Dinge zu investieren. Ist Ihnen das nicht genug oder wo haben Sie das Problem damit?
Sie haben recht, Herr Zamperoni, diese Schulden, 500 Milliarden Euro sind da ja für das Sondervermögen geplant, die werden aufgenommen. Nur leider werden nicht 500 Milliarden Euro in Investitionen gesteckt, sondern da werden an vielen Stellen Löcher im Haushalt gestopft, da werden Klientelgeschenke finanziert. Wir hatten vergangene Woche eine Anhörung im Haushaltsausschuss durch die Bank, egal von welcher Seite die Sachverständigen berufen worden waren. Die Kritik war sehr einhellig. Es passieren zu wenig Investitionen. Gerade hat es die Bundesbank auch noch mal unterstrichen.
Aber diese Möglichkeit, da sich Spielräume auch zu erschaffen durch die Grundgesetzänderung, die haben Sie auch mitgetragen. Wenn die Bundesregierung das jetzt ausnutzt, auf ihre Art und Weise, können Sie sich dagegen doch nicht beschweren.
Nun, wir haben eine Grundgesetzänderung vorgenommen und das Grundgesetz regelt eben den Rahmen. Die einzelgesetzliche Umsetzung jetzt liegt in den Händen der Koalition und dieser Rahmen wird eben in einer unverantwortlichen Art und Weise genutzt. Wir haben gesagt, mindestens 10% der Ausgaben, die aus dem Kernhaushalt erfolgen, müssen für Investitionen folgen. Und jetzt gibt es da Bedenken bei den Sachverständigen, dass selbst diese 10% Basis unterschritten wird durch Finanzschiebungen, die da stattfinden. Wir haben den Rahmen erlaubt, aber das, was jetzt passiert, hat die Koalition zu verantworten.
Aber Herr Schäfer, wenn Sie in der Regierung wären und solche Haushaltslöcher und Lücken auch im Haushalt hätten, würden Sie denn nicht auch versuchen, mit den Möglichkeiten den Haushalt irgendwie zu stopfen?
Naja, ich sehe vor allem, dass da eine sehr ideologiegetriebene Debatte stattfindet. Wenn überhaupt nicht über die Möglichkeit von Steuermehreinnahmen zum Beispiel geredet werden darf, weil Markus Söder das nicht möchte, dann ist es ein Problem. Wir müssen raus aus diesen ideologiegetriebenen Debatten und hin zu einer Finanzpolitik, die die Bedarfe, die wir jetzt haben, gerecht finanziert und auch bei der Steuergerechtigkeit. Da hat Lars Klingbeil durchaus einen Punkt. Nur leider kann er mehr Steuergerechtigkeit in dieser Koalition mit Friedrich Merz, mit Markus Söder nicht durchsetzen.
Gut, Markus Söder würde Ihnen wahrscheinlich vorhalten, dass es genauso ideologisch begründet ist, wenn Sie sagen, wir müssen unbedingt jetzt Steuern erhöhen. Aber reden wir mal nicht nur über den aktuellen Haushalt. Der war wohl auch deshalb nicht so ein Problem, weil ja sowieso nur noch wenige Monate gilt, wie Sie sagten. Die größeren Probleme bringen die kommenden Haushalte ja mit sich. Bis 2029 drohen Haushaltslöcher von insgesamt mehr als 172 Milliarden Euro. Da dürfte die Bereinigungssitzung ja wohl nicht vor Mitternacht dann vorbei sein.
So ist das. Da kommen große Aufgaben auf uns zu. Ich will an einen Konsolidierungsschlager der CDU aus dem Wahlkampf erinnern. Die Union wollte ganz viele Beauftragte abschaffen und damit den Haushalt sanieren. Jetzt sind viele dieser Beauftragten abgeschafft worden. Ich habe den Finanzminister gefragt, wie viel bringt das denn? Das bringt 178.000 Euro. Nicht pro Beauftragtenstelle, sondern insgesamt. Das sind 0,0004% des Bundeshaushalts. Das sind die Konsolidierungsideen, die die Union bisher hatte. Und ich glaube, dass dieser Weg der falsche ist.
So oder so, diese gewaltigen Finanzierungslücken, die müssen entweder durch mehr Schulden oder durch mehr Einsparungen geschlossen werden. Müssen wir uns da auf harte Entscheidungen für die kommenden Haushalte einstellen?
Ja, Finanzpolitik, das sind tatsächlich harte Entscheidungen. Im Haushalt findet sich eben wieder, was die Politik am Ende wirklich priorisiert. Und wir sehen, wir haben Löcher ja nicht nur im Bundeshaushalt. Wir haben eine schwierige Finanzsituation in den Sozialversicherungen. Und wir brauchen Lösungen, die nicht nur für ein paar wenige Jahre, zum Beispiel über Darlehen, funktionieren, sondern wir brauchen einen Ausgleich für alle Generationen. Wir brauchen ein Rentensystem, das auch für meine Generation und für die Generation meiner Kinder funktioniert. Und das ist die Aufgabe, vor der die Politik jetzt insgesamt steht. Die Bundesregierung ist sehr gefordert.
Sagt der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Herr Schäfer. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Zamperoni.
Aus technischer Perspektive ist es sowas wie ein Blick zurück in die Urzeit. Dabei liegt es gerade mal 5 Jahrzehnte zurück, dass diese Rechnerschränke im amerikanischen Los Alamos in Betrieb genommen wurden. Der Hochleistungsrechner Cray 1 war einer der frühen Supercomputer der Welt. Aber nicht nur das Design hat sich im Laufe der Zeit verändert. Verglichen mit den Vorfahren rechnen heutige Supercomputer geradezu galaktisch schnell. So auch Jupiter. Der wurde heute mit viel stolzer Prominenz im nordrhein-westfälischen Jülich offiziell eingeweiht und er soll dazu beitragen, dass Europa rein rechnerisch mithalten kann mit der Konkurrenz aus den USA oder China, auch in Sachen künstlicher Intelligenz. David Zions.
Eine Inszenierung, als wollten sie selbst gleich zum Jupiter aufbrechen. Der Kanzler und weitere Spitzenpolitiker feiern den neuen Supercomputer Jupiter. Ein Hoffnungsträger für das, was Europa vorhat. Eine Aufholjagd im Rennen um künstliche Intelligenz.
Wir in Deutschland und wir in Europa haben alle Chancen, aufzuholen und dann mitzuhalten. Jupiter ist ein eindrucksvoller Beweis, dass es geht.
Jupiter steht in Jülich bei Aachen und gilt als schnellster Supercomputer Europas, als viertschnellster weltweit. Eine Rechenleistung wie 1 Million Smartphones gleichzeitig.
Doch was ihn wahrhaft einzigartig macht, ist seine Energieeffizienz. Jupiter ist der energieeffizienteste Supercomputer seiner Leistungsklasse. Hier sind wir Weltmeister.
Weltmeister, immerhin hier. Und sonst? EU-Forschungskommissarin Zaharieva berichtet, sie werde ständig gefragt, ob Europa in Sachen KI hinterherhinke. Es sei nicht zu spät, sagt sie, denn das Rennen habe gerade erst begonnen. Jupiter sei dabei sogar ein Gamechanger, so die Kommissarin. Und nur ein Teil eines europäischen Netzwerks. Die Kommission rechnet mit 13 KI-Fabriken, die gerade europaweit entstehen. 2 davon in Deutschland. Neben Jülich auch in Stuttgart. Jupiter hat 500 Millionen Euro gekostet, finanziert von EU, Bund und Land Nordrhein-Westfalen. Forschende und Unternehmen müssen einen Antrag stellen, wenn sie den Supercomputer nutzen wollen. Zum Beispiel für Wetter- und Klimamodelle. So könnten die Vorhersagen sehr viel präziser werden als bisher.
Die jetzigen Klimamodelle haben sich bewiesen, die machen dieses globale Rechnen sehr gut. Regional können sie nicht und kleiner als regional. Lokal, wo wir immer extrem Umwetter, Flut, Dürre, wo wir das erleben, das ist, was sie nicht tun können und das ist, was Jupiter uns voranbringt.
Die Nachfrage nach Rechenkapazität sei enorm, so das Forschungszentrum Jülich. Schon jetzt bräuchte es 4 Jupiter, um die Nachfrage zu decken.
Es läuft derzeit nicht gerade rund für den britischen Regierungschef Keir Starmer. Heute musste er sein Kabinett umbilden, nachdem seine Vizepremierministerin wegen einer Steueraffäre zurückgetreten war. Und gleichzeitig verspürt ein politischer Gegner Aufwind. Nigel Farage mit seiner Rechtsaußenpartei Reform UK. Die setzt dabei vor allem auf das Thema Einwanderung und die Debatte um Asyl, die von solchen Bildern von Schlauchbooten im Ärmelkanal Richtung englischer Küste befeuert wird. Derzeit bringt sich Farage, der schon erfolgreich für den Brexit getrommelt hatte, auf dem Parteitag von Reform UK für die nächsten Wahlen schon mal in Stellung. Mareike Aden berichtet.
Ein Spektakel ganz nach seinem Geschmack. Nigel Farage ist der Star auf dem Parteitag von Reform UK. Bei den Parlamentswahlen im Juni vor einem Jahr trat die Reformpartei um Farage zum ersten Mal an. Jetzt liegt die rechtspopulistische Partei in Umfragen auf Platz 1. Masseneinwanderung, illegale Einwanderung über den Ärmelkanal, viel zu hohe Steuern. Aber jetzt gibt es eine neue, starke Partei, die mit einer Stimme spricht. Und die stellt die Interessen von Großbritannien und den Briten an erste Stelle. Über veraltete internationale Abkommen und zweifelhafte Gerichtshöfe. Bei seinen Unterstützern kommt das gut an. Ein Dauerthema, die sogenannten Boat People. Knapp 30.000 Menschen überquerten in diesem Jahr irregulär den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich. Eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Und Farage heizt das Thema weiter an. Vor inszenierter Flughafenkulisse versprach er vergangene Woche, als Premier würde er die, Zitat, Massendeportation von 600.000 illegal Eingewanderten anordnen. Experten beobachten, Farage verändert die britische Parteienlandschaft. Farage hat die Konservativen auf Platz 3 verdrängt. Er ist jetzt der wichtigste Politiker rechts von Labour und Hauptgegenspieler von Keir Starmer. Und der Premier behandelt ihn auch als solchen. Farage setzt bei Themen wie Asyl oder Einwanderung den Ton. Die Regierung reagiert nur. Zum Beispiel mit offiziellen Instagram-Clips, die Einwanderer vor der Abschiebung zeigen. Labour verschärft die Einwanderungs- und Asylpolitik und den Ton. Einwanderer sollen abgeschreckt, Asylskeptiker beschwichtigt werden. Ein Streitthema, die Unterbringung von Asylsuchenden in Hotels. In Dutzenden Städten gab es im August Proteste, vor allem in der Stadt Epping nahe London. Dort wurde ein Asylsuchender wegen sexueller Belästigung eines Teenagers angeklagt und schuldig gesprochen. Rechtskonservative Medien und auch Farage sprachen immer wieder von Eskalation, warnten vor Massenunruhen. Sie wollen die Wut in der Asyldebatte verbreiten, vielleicht sogar verstärken. Es blieb bei zerstreuten Protesten von ganz unterschiedlichen Personengruppen. Politiker der Konservativen und von Reform sagen, die sind nicht rechts außen, das sind Menschen mit echten Sorgen. Und auch solche Teilnehmer gab es. Aber Teile der Proteste wurden ganz klar von Rechten mit entsprechenden Losungen organisiert. Tatsache ist, das Thema Einwanderung steht genau wie die Reformpartei in Umfragen ganz oben. Farage hofft, dass die Briten bis zur Wahl 2029 noch unzufriedener mit Labour werden und er seinem Ziel näher kommt, der Number 10 Downing Street.
Und unser Korrespondent Christoph Brössel ist für uns auf dem Parteitag von Reform UK in Birmingham. Christoph, die Partei will die Labour-Regierung von Premierminister Starmer unter Druck setzen. Wie will Labour dagegenhalten?
Das ist das dominierende Thema hier auf diesem Parteitag. Und auch im Sommerloch konnte Reform UK sehr geschickt genau dieses Thema immer wieder nach vorne spielen. Für Labour ist das eine echte Herausforderung und Labour hat Schwierigkeiten, darauf zu reagieren. Was wir beobachten können, ist, dass Alternativen nicht so richtig definiert werden, dass der Populismus nicht benannt wird. Und so läuft Labour ein Stück weit Reform UK und der Partei hinterher. Und das wird natürlich wahrgenommen bei vielen Wählerinnen und Wählern, die gefragt werden, was würdest du denn wählen, wenn nächsten Sonntag Wahlen wären? Und deswegen entscheiden sich viele für das Original und sagen dann, ja, dann ist es eben Reform UK.
Keir Starmer und seine Labour-Partei, die haben aber noch ein anderes Problem. Heute musste die stellvertretende Premierministerin Angela Rayner zurücktreten wegen einer Steueraffäre. Wie sehr schwächt das Labour zusätzlich?
Das ist ein riesiges Problem für Labour, dass Angela Rayner heute zurücktreten musste. Und hier auf dem Parteitag ist das natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Nigel Farage, der Parteivorsitzende, hat das Programm geändert, genau dieses Thema in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt. Und für ihn war es wichtig zu unterstreichen, was hier sichtbar wird aus seiner Sicht, dass die Zeit von Labour vorbei ist. Er spricht immer wieder von Neuwahlen. Die nächsten wären eigentlich erst 2029 angesetzt. Und er ist in einer Art Dauerwahlkampf, aber für ihn ist ist eben heute deutlich geworden, vielleicht ist man den Wahlen dann doch etwas näher gerückt. Was wir beobachten können, ist auch, dass das für Keir Starmer eine riesige Belastung ist. Er hat eine wichtige Verbündete verloren, die gerade Personen am linken Rand von Labour ganz gut an ihn binden konnte. Das heißt, es könnte jetzt eine Debatte geben in der Labour-Partei um die Asylpolitik, wo es viel Unzufriedenheit gibt am linken Rand über den Labour-Kurs. Und das kann er gar nicht gebrauchen als Premierminister.
Christoph, vielen Dank für die Informationen nach Birmingham. Was angefangen hatte als Protest gegen die Korruption in Serbien, ist inzwischen längst zu einer breiten Bewegung im ganzen Land geworden. Mit immer neuen Demonstrationen gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Der agiert immer autoritärer und so ist das Demonstrieren im EU-Beitrittskandidatenland Serbien inzwischen gefährlich geworden. Vor wenigen Wochen wurden zahlreiche Demonstranten von Sicherheitskräften regelrecht zusammengeprügelt. Doch ihr Protest verstummt nicht, seit Monaten nicht. Auch heute Abend fand wieder eine Demonstration statt, diesmal im nordserbischen Novi Sad. Also genau dort, wo der Einsturz eines Vordachs am Hauptbahnhof mit etlichen Toten die Protestwelle erst ausgelöst hatte. Melanie Marx berichtet.
Slavica Filipovic will nicht aufgeben. Heute Abend demonstriert sie wieder, wie seit Monaten. Ich habe auch Wut, denn wir protestieren hier gegen die Gewalt der Polizei, gegen die Studenten und Bürger. Sie macht weiter, obwohl sie selbst erlebt hat, welche Folgen der Protest haben kann. Wenige Stunden zuvor. Wir sind bei Slavica zu Hause. Zusammen mit ihrem Mann, einem Rechtsanwalt, prüft sie ihre Kündigung. 24 Jahre hat sie in einem Gymnasium in der Nähe von Novi Sad unterrichtet. Dann streikte sie mit Kolleginnen, um die Protestbewegung zu unterstützen. Im Juli die Kündigung durch die Direktorin. Wir haben gefragt, entlassen Sie uns jetzt? Die Antwort war ja. Wir haben als erstes gelacht, nicht weil wir fröhlich waren, sondern weil wir dachten, was macht ihr da? Ist das ein abgekatertes Spiel? Für Slavica zeigt das, wie das System Vučić gegen Kritiker vorgeht. Etwa 100 Kilometer weiter in Belgrad, der serbische Sender N1. Die Reporter berichten regelmäßig live von den Demonstrationen, zuletzt immer häufiger in Schutzausrüstung. Fernsehdirektor Igor Bosic spricht von Anfeindungen. Unsere Journalisten werden ständig bedroht, es gab sogar körperliche Angriffe auf sie. N1 berichtet regierungskritisch und unabhängig, eine Seltenheit in Serbien. Der Sender gehört zum Konzern United Media mit der Chefin Aleksandra Subotic. Hier versucht der serbische Staat nun offenbar Einfluss zu nehmen, wie ein geleaktes Telefongespräch zwischen zwei Medienmanagern nahelegt. Der Präsident hat Nikos nach einem schnellen Weg gefragt, Aleksandra Subotic zu ersetzen. Es ist eine unangenehme Situation, aber wir sind alle entschlossen, für unser Recht auf freie Berichterstattung zu kämpfen. Serbiens Präsident Vučić weist die Vorwürfe in einem staatsnahen Sender zurück. Ich weiß nichts von Frau Subotic, ob sie was Schlechtes oder Gutes gemacht hat. Wir hätten diese Medien abgeschaltet, wenn ich gewollt hätte, dass wir sie abschalten. Vučić will Serbien in die EU führen. Und die hielt sich mit Kritik am immer autoritärer agierenden Präsidenten bislang zurück. Die Frage ist, wie lange noch? Michael Gahler ist der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, also in der gleichen Partei wie Kommissionspräsidentin von der Leyen. Er fordert mehr öffentliche Kritik und finanzielle Konsequenzen für Serbien.
Und wir sollten aus meiner Sicht, gerade auch bei den großen Zahlungen, doch mehr Konditionierung einfordern im Bereich Medienfreiheit, im Bereich der Korruptionsbekämpfung. Wenn das nicht erfüllt wird, dann wird eben auch nicht gezahlt.
Zurück in Novi Sad bei Slavica Filipovic und ihrem Mann. Sie wollen ein Serbien ohne Vučić. Die Demonstrationen sehen sie als ihren Weg dorthin.
Und jetzt weitere Themen des Tages, Susanne, mit dir.
Die EU-Kommission hat eine Milliardenstrafe gegen den Internetkonzern Google verhängt. Der US-Konzern soll 2,95 Milliarden Euro zahlen, weil er seine Marktmacht bei Internetwerbung missbraucht. Denn einerseits vermittelt Google Werbeplätze im Internet, bietet aber andererseits auch selbst solche Werbeplätze an. Dadurch sei die Vermittlung nicht neutral, sondern benachteilige andere Anbieter. US-Präsident Trump nennt die Strafe unfair und droht mit Vergeltung. Am Mittwochabend war eine historische Standseilbahn in Lissabon entgleist und ungebremst gegen eine Hauswand geprallt. 16 Menschen kamen ums Leben. Anders als zunächst gemeldet ist unter den Todesopfern kein Deutscher. Das hat das Auswärtige Amt mitgeteilt. Anfangs hatte es Berichte gegeben, wonach ein Familienvater gestorben sei. Der Mann liegt nach Angaben der portugiesischen Polizei im Krankenhaus. Wenige Tage nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan hat es in der Region weitere heftige Erschütterungen gegeben. Dabei wurden mindestens 10 Menschen verletzt. Die Nachbeben waren rund um Jalalabad zu spüren, bis hin nach Pakistan. Diese Region ist öfter von Erdbeben betroffen. Bei dem Hauptbeben Anfang der Woche kamen mehr als 2.200 Menschen ums Leben. Deutschland stellt 2,1 Millionen Euro für humanitäre Hilfe bereit. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission Ribera hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet. Dieser entlarve Europas Versagen, sagte sie bei einer Rede an der Universität Sciences Po in Paris. Eine Sprecherin teilte in Brüssel mit, dass Ribera nicht im Namen der Kommission gesprochen habe. In Israel gibt es weiter Proteste gegen das harte Vorgehen der Netanjahu-Regierung im Gazastreifen. Die Demonstranten fürchten um das Leben der verbliebenen Geiseln. In Tübingen hat eine Podiumsdiskussion von Oberbürgermeister Palmer mit dem AfD-Landeschef Frohnmeier für heftige Proteste und Störungen gesorgt. Mehr als 1.000 Menschen versammelten sich vor dem Veranstaltungsort. Während der Diskussion gab es Störaktionen. Die Polizei führte zahlreiche Demonstranten aus der Halle. Das Streitgespräch war Teil einer Abmachung zwischen Palmer und der AfD. Im Gegenzug hatte die Partei eine Kundgebung in der Tübinger Innenstadt abgesagt.
Wenn man bedenkt, wie viele Umschreibungen es rund ums Thema Sex gibt, dann wird schnell klar, so sehr das Thema auch interessiert, es wird schon arg verklausuliert bis verniedlichend darüber geredet. Und statt die Dinge beim Namen zu nennen, versteckt man sie oft hinter Symbolen und Emojis. Damit spielen auch die Macher einer Ausstellung über Sex in Düsseldorf. Doch in erster Linie wollen sie die Decke des Schamgefühls lüften und auch ganz explizit zeigen, was Sex und Leidenschaft ausmachen. Wie das aussieht, zeigt Caroline Wissing.
Zeigen, was untenrum ist. Porträts von Vulven als Zeichnung. Gipsabdrücke von Penissen an der Wand. Es ist eine Einladung, die Unterschiede jedes Körpers zu bestaunen. Und das tun einige sogar ganz aus der Nähe.
Nee, das ist mir gar nicht so explizit. Ich habe mich gerade mit der Künstlerin unterhalten und die konnte sehr viel erklären. Und geschockt bin ich davon jetzt nicht.
Schocken soll die Ausstellung Sex Now auch nicht. In 10 verschiedenen Räumen geht es um Körper, um sexuelle Identität, Lust oder einfach um den Akt selbst. Wie in dem kleinen Porno-Kino, wo feministische Sexfilme laufen. Aber dass das manchem zu viel sein könnte, damit haben die Macher im Vorfeld gerechnet und Vorkehrungen getroffen.
Ja, es gibt explizite Darstellungen und das war, glaube ich, das, wo Leute auch gesagt haben, wir wissen gar nicht, wie reagiert wird. Aber deswegen haben wir auch unter anderem entschieden, auch in Absprache mit der Polizei und Staatsanwaltschaft, dass die Ausstellung ab 18 ist.
Wasserspeiende Riesenvaginen. Mal sind die Ausstellungsstücke verspielt, humorvoll. Ernst hingegen die Darstellung männlicher Machtausübung, Gewalt in der Beziehung, im Sex. Die spielerischen Varianten von hartem Sex, Fesselwerkzeuge im Fetischraum, anfassen erlaubt. Anregen soll das alles den Dialog.
Man baut hier relativ schnell irgendwie so eine Barriere ab, sodass man schnell ins Gespräch kommt. Und das finde ich irgendwie auch ganz, gerade da vorne bei so einem Kunstwerk, so, wo dann andere auch von anderen Generationen so generationsübergreifend miteinander spricht, darüber finde ich schon interessant.
Es ist genau das, was die Ausstellung erreichen will. Ein lockerer, freier Austausch über Sex im Jetzt. In der heutigen Gesellschaft, die, obwohl sie aufgeklärter ist denn je, fast schon wieder einen Rückschritt mache, beobachtet das Kuratorenteam.
Also ich habe schon das Gefühl, dass aktuell der konservative Backlash sehr groß ist. Man spürt, dass hitzig über Regenbogenfahnen debattiert wird, dass Pride Parades mit Polizeischutz gesichert werden müssen. Wir werden hier schon angefeindet, wenn wir gendern und so weiter. Also das kriegt man schon auf vielen Ebenen mit. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, jetzt diese Ausstellung zu machen.
Das Schlafzimmer als politikfreie Zone, ein Ort für Intimität ohne Erwartungen von außen. Dafür wollen sie hier Wissen vermitteln und durchaus auch Inspiration geben.
Wir fänden es auch super, wenn die Leute nach der Ausstellung einfach Sex haben zu Hause.
Mit der Leidenschaft im Bein, so haben sich die deutschen Fußballer einst die begehrte WM-Trophäe geholt. Die goldene Nacht von Rio, lang ist's her. In den mehr als 10 Jahren seit dem WM-Titel gab es deutlich mehr Enttäuschungen als Jubelmomente. Bei den Weltmeisterschaften nach 2014 war immer schon in der Vorrunde Schluss. Auch bei den Europameisterschaften reicht es seitdem nur einmal fürs Halbfinale. Kommendes Jahr steht wieder eine WM an, doch beim Auftakt der Qualifikation dafür gestern Abend zeigte die deutsche Mannschaft weder im Bein noch sonst wo Leidenschaft. Eine Nachlese von Bernd Schmelzer.
Aufstehen, Krone richten und einfach vergessen, was gestern passiert ist.
Ich kann mich jetzt an keine Szene erinnern, wo wir so ein direktes Duell tatsächlich gewonnen haben. Mein Pressschlag, wir haben eigentlich alles verloren, was es zu verloren gab auf dem Platz.
90 Minuten lang erlebt der Bundestrainer einen der schwächsten Auftritte einer deutschen Mannschaft seit vielen Jahren. Ohne Herz, ohne Leidenschaft. Einfach nur blutleer.
Wir müssen so ein Spiel angehen, auch wenn es total dumm klingt, wie im Champions-League-Halbfinale. Es ist leider so. Wir haben keine große Korrektur durch Spiele. Wir haben jetzt noch 5 Spiele, die müssen wir alle gewinnen, auch gegen die, und zwar deutlich. Sonst spielen wir im März Playoffs. Wenn wir das wollen, dann müssen wir so auftreten. Das ist ja ganz einfach.
Deutliche Siege sind gefordert, aber wie? Und mit welchem Personal? Auf welcher Position? Ratlosigkeit allenthalben.
Also wir sind, tut mir leid, aber wir sind nicht, also so, da kannst du ja... Ja, wenn wir so spielen wie heute, natürlich, dann kommen wir, weiß gar nicht, ob wir dann überhaupt zur WM kommen.
Doch genau das hat Julian Nagelsmann allen mehr oder weniger schriftlich gegeben. Es geht zur WM. Es soll der Titel her. Überfordert dieser Anspruch?
Deswegen finde ich es nach wie vor gesund, dass wir alle das Ziel haben, den Weltmeistertitel zu holen. Habe aber auch der Mannschaft gesagt, dass das Ziel ausgesprochen ist und formuliert ist. Ja, auch bewusst.
Doch plötzlich scheint er diese WM-Titel-Idee nahezu exklusiv zu haben.
Das muss ich jetzt aushalten. Aber natürlich haben wir weiterhin das Ziel. Also ich glaube, es wäre ein fatales Zeichen nach innen und außen, jetzt zu sagen, jetzt wollen wir nicht mehr Weltmeister werden, weil wir jetzt ein Spiel verloren haben. Also das wäre ein bisschen einfach.
Der teilweise peinliche Auftritt von Bratislava gibt einige Rätsel auf. Wo ist die Siegermentalität? Warum fehlen Emotionen? Nach 3 Pleiten in Folge steht alles auf dem Prüfstand. Bis Sonntagabend, wenn die Nordiren zu Gast sind in Köln, muss er einige Lösungen gefunden haben.
Dann bleibt nur noch eine Frage fürs Wochenende. Fritz-Walter-Wetter oder Kaiserwetter, Carsten?
Also Fritz-Walter-Wetter. 3 Tage Regenwetter, nasskalt und Schlammschlachten ohne Ende. Das werden wir am Wochenende definitiv nicht sehen. Es wird ganz anders, sonnig und vor allem am Sonntag sommerlich warm mit 25 bis 30 Grad. Wir sehen hier den Temperaturanstieg am Beispiel von München. Auch dort wird es am Sonntag und auch noch am Montag Temperaturen im sommerlichen Bereich von über 25 Grad geben. Interessant ist aber, aus welchen Tiefen dieser Temperaturanstieg losgeht. Und das hat auch einen Grund, denn aktuell ist kältere Luft nach Deutschland geflossen und 2 Fotos zeigen und beweisen das sehr schön. Ein Webcam-Bild von der Zugspitze von gestern. Wir sehen hier das Zugspitzplatt, den Schneeferner, den kläglichen Rest des Gletschers dort oben. Gestern kein Schnee gefallen. Heute ein ganz anderes Bild. Heute Abend vom Mond beschienen, das gesamte Bergmassiv frisch eingeschneit. Temperatur -3 Grad. Diese kältere Luft, die eingeflossen ist, die kann sich erwärmen, weil wir auf der einen Seite ein Hochdruckgebiet haben. Und zwar liegt dieses Hoch morgen Mittag genau über Deutschland. Die Sonne kann scheinen und die Luft erwärmen. Und am Sonntag rutscht dieses Hoch ein bisschen nach Osten. Und dann ist der Weg frei, dass diese wärmere Luft von Spanien und Frankreich noch einmal nach Deutschland vorankommt. Deshalb am Sonntag im Westen Deutschlands schon wieder bis zu 30 Grad. Das Wetter heute Nacht, letzte dicke Wolken mit etwas Regen ziehen im Osten langsam nach Norden ab. Dann ist es oft sternklar. Es bildet sich vor allem in der Mitte verbreitet grauer Nebel. Frühnebel, der so ein bisschen an den Herbst erinnert, der löst sich morgen auf. Und dann geht es sonnig durch den Tag mit einigen Schleierwolken. Im Osten sind auch ganz vereinzelt noch mal kurze Regenschauer möglich. Die Temperaturen heute Nacht 6 bis 13 Grad, tagsüber 20 bis 25 Grad. Wir sehen, die Erwärmung braucht ein bisschen Zeit. Und am Sonntag sehen wir dann die Erwärmung wirklich in vollen Zügen. Viel Sonnenschein bei 24 bis 30 Grad. Am Montag rutscht dann diese wärmere Sommerluft auch in die Osthälfte, 27 Grad. Und dann kommen im Westen am Montag dickere Wolken an, bringen Regenschauer und Gewitter. Und vielleicht können wir dann ein bisschen auch an Fritz Walter denken.
Ja, vielleicht hilft das Sonnenwetter am Sonntag ja auch bei der WM-Quali. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der sechsteiligen ARD-Serie Die Hochzeit.
Ja, und aktuelle Nachrichten haben wir hier im Ersten wieder gegen 0.40 Uhr für Sie und natürlich jederzeit auf tagesschau.de und tagesschau24.
Bis morgen Abend wieder. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.